So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Hennig, ich bin Ihr Moderator heute und werde Sie durch unsere Veranstaltung führen. Heute geht es um eine Einführung in Azure Machine Learning. Was meinen Sie, hätte man auf Basis aller Spieldaten aus den Champions League Spielen von Juventus Turin und dem FC Bayern vorhersehen können, dass die Bayern einen fast sicheren Sieg dann doch noch herschenken? Ich werde mal diese Frage später noch an unseren heutigen Sprecher Stefan Kronjäger weitergeben, der uns heute mit der Einführung in Azure Machine Learning beglücken wird. Ihre Fragen zu seinem Vortrag können Sie dann über Ihre Fragen- und Antworten-Box, die Sie auf der rechten Seite sehen, an uns stellen. Wir beantworten die dann in der Regel 1:1. Bei allgemeineren Fragen dann auch an alle zurück oder ich stelle die Frage dann auch live an Stefan. Beim Beantworten hilft uns heute auch Benjamin Birkebach. Insofern scheuen Sie sich nicht, wenn Fragen offen sind, uns die Fragen auch zu schicken. Auf der linken Seite sehen Sie vor sich auch noch ein Bild von Stefan, darunter eine Liste von nützlichen Links. Da darf ich Sie auch schon darauf hinweisen auf unsere Konferenz Smarter Mittelstand Anfang März. Da werden wir an 3 Tagen in längeren Sessions diverse Themen rund um digitale Transformation im Mittelstand anreisen. Insofern, wenn Sie da Interesse haben, melden Sie sich gerne für diese Konferenz an. Und genau in der Mitte haben Sie unsere virtuelle Bühne, wo Sie die Slides sehen und später auch die Demo. Vielleicht da schon der Hinweis, wenn Sie dann das Fenster etwas größer haben wollen, rechts oben in der Leiste gibt es ein Quadrat. Wenn Sie da draufklicken, dann vergrößert sich das Fenster und wenn Sie dann nochmal auf das Quadrat klicken, dann rutscht es auch wieder in die vorherige Position zurück. So, wir starten auch gleich mit unserem Webinar, aber vorher habe ich noch ein paar kurze Fragen an Sie, damit wir uns zumindest ein bisschen gegenseitig kennenlernen, wenn wir uns schon persönlich nicht sehen können. Wir starten gleich mal mit der ersten Frage. Da geht es darum, in welcher Rolle fühlen Sie sich denn am ehesten zugehörig? Wir haben da mal so eine Liste von Rollen für Sie vorbereitet. Sofern da einfach vorne auf den grauen Kreis klicken und einmal auf Senden, dann würden uns dann auch, wenn genügend Leute uns Feedback gegeben haben, uns gleich mal zusammen das Ergebnis auch anschauen. Jawohl, vielen Dank für Ihre Rückmeldungen. Da haben wir 30% Softwareentwickler, 25% IT-Professionals, 12% Scientists und 20% an Rolle, ein sehr gemischtes Publikum. Wunderbar. Dann starten wir auch gleich weiter zur nächsten Frage. Nutzen Sie denn bereits Microsoft Azure? Auch für uns immer ganz spannend, was wir da voraussetzen können in den Vorträgen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Azure zu nutzen, entweder in der Trial-Phase oder über Programme wie die MSDN Benefits oder auch Bizspark. Insofern auch hier wieder einmal vorne den Kreis klicken, auf Senden und dann schauen wir uns auch da an, wie sich die Teilnehmerschaft zusammensetzt. So, da haben wir 14%, genau, 37% bereits Azure-Kunden, also wunderbar, Stefan, da gibt es dann doch ein paar Leute, die schon etwas Erfahrung haben mit unserer Plattform. Aber auch 22%, die noch in keinster Weise Kontakt haben zu Azure. Insofern auch hier ein gemischtes Feld. Eine Frage haben wir noch, bevor es dann auch losgeht. Und da schauen wir mal, aus welchen Branchen wir Teilnehmer heute denn im Webinar haben. Auch hier das bekannte Spiel. Vielleicht das als Side Note. Wir hatten bei der Frage irgendwann mal die IT-Branche vergessen. Das hat dazu geführt, dass wir ganz viele Antworten in anderen Branchen hatten. So, auch hier schauen wir uns das noch kurz an. Da sticht die Finanzwirtschaft mit 18% etwas heraus, die IT-Branche mit 60%. Genau deswegen müssen wir die mit aufführen. War aber auch vorherzusehen. Gut, wunderbar. Dann sage ich mal Bühne frei für den Stefan Kronjäger. Und ja, Stefan, an dich gleich die Frage. Hätte man das späte Unentschieden gestern mit Hilfe von Machine Learning denn vorhersehen können?
Also da muss ich antworten, das würde wohl doch etwas zu viel verlangt sein bei Machine Learning. Allerdings, wenn man es wirklich macht, dann stellt man fest, dass die Spiele durchaus nicht zufällig verteilt sind, was natürlich jedem klar ist. Wenn er sieht, wenn Bayern gegen Hannover spielt, dann kann man sich schon überlegen, wer gewinnt. Nichts gegen die Leute aus Hannover. Aber es ist so, dass ungefähr so 65 bis 70% des Spielergebnisses schon vorhergesagt werden kann. Aus den vorherigen Daten, das haben wir auch schon mal ausprobiert. Wer das selber machen will, den empfehle ich einfach zwei Sachen. Die gesamten Daten, die kann man sich runterladen von britischen Betting-Sites, also Wettbüros. Die stellen die Daten für Bundesliga und für alle möglichen Ligen zur Verfügung. Eventuell nicht für die Champions League. Also ich habe es mal für die Bundesliga gemacht. Und die Mannschaftsstärken, da sollte man sich mal angucken. Es gibt im Schach so eine ELO-Wertung. Auf Wikipedia kann man feststellen, wie man die rauskriegt. Und über diese ELO-Wertung, die Tabellenstände und andere Vorhersagevariablen, kann man recht gut vorhersagen, wie das Spiel wahrscheinlich ausgehen wird. Also zumindest, ob es ein Unentschieden, Sieg oder Niederlage werden wird. Dass natürlich zum Beispiel Arjen Robben in jedem Spiel eine Schwalbe macht, dazu braucht man kein Machine Learning. Da kann man sich eben auch so hinsetzen und sagen, das kann man, glaube ich, auch so vorhersagen. Na gut, also mein Name ist Stefan Kronjäger. Ich bin bei Microsoft im Bereich Advanced Analytics. Ich bin eine sogenannte Corporate Resource und bin für Deutschland zugeordnet, damit wir konkret dieses Thema im Vorfeld mit Kunden durchsprechen, analysieren können, überlegen können, was kann man machen, wie kann man das machen. Ja, heute möchte ich eigentlich mal ganz kurz eine Einführung geben in die Azure Machine Learning. Das ist eine knappe Stunde. Ich möchte erstmal anfangen mit den Basics, also ganz grundsätzlich, was ist eigentlich die Aufgabe von Machine Learning und wie funktioniert sowas, was ist eigentlich der Task und was sind die Schritte? Das sollte man vielleicht mal, grundsätzlich möchte ich das erstmal erzählen, damit man versteht, welche Aufgaben und welche verschiedenen Prozessschritte da sind. Bei diesen Schritten gibt es eben das Experiment, den Webservice und die Integration und da gehe ich dann konkret drauf ein. Ich werde ein Experiment mal vorführen, wirklich von Scratch und das mal vorzeigen. Dann möchte ich mal zeigen, wie man einen Webservice aufsetzt. Das wird auch sind also zwei Demos und dann möchte ich noch etwas zur Machine Learning Studio Integration sagen. Das werde ich dann in Form von Slides erzählen. Ja, fangen wir an mit den Basics. Ganz grundsätzlich, was ist Machine Learning? Machine Learning heißt, man hat einige Beispiele, Daten, irgendwelche Daten und diese Daten sollten besser in Tabellenform sein. Und man möchte jetzt feststellen, haben die eine Ordnung und möchte dann, wenn man eine Ordnung gefunden hat, einzelne Werte, die man hat, dort einordnen. Also wenn man jetzt konkret sich mal dieses Bild ansieht, das hier sichtbar ist, dann hat man jetzt, also das ist jetzt ein Clustering, das ist ein sogenanntes Unsupervised Learning. Da ist einfach die Frage, wie viele Cluster gibt es denn jetzt in diesem Bild? Wie kann man das machen? Und das ist das Erste, das ist die erste asymmetrische Aufgabe. Das heißt, man muss erstmal finden, welche Cluster gibt es. Das ist eine etwas aufwendigere Aufgabe als hinterher die Frage, welcher Punkt gehört zu welchem Cluster, wenn man die Cluster erstmal gefunden hat. Das heißt, die erste Aufgabe ist, ein Modell zu bilden, ein Programm zu bilden, das automatisch diese Punkte einteilt und dort Cluster erkennt. Wenn man ein solches Modell dann findet oder gefunden hat, und in dem Fall habe ich das ganz konkret mal mit einem R-Package M-Cluster gemacht und das auch ausgedruckt, dann sieht man, dass in den Punkten hier laut nach gewissen Kriterien drei Cluster drin sind. Man könnte auch beispielsweise 4 reinmachen oder 5 oder 6, aber da gibt es auch Kriterien, die einem sagt, wie viele Cluster man sich dort aussuchen sollte. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man ein Programm, das diese Punkte, dann hat man ein sogenanntes Modell, das diese Punkte, das also dann, wenn man hinterher einen neuen Punkt findet, die einem Cluster zuordnet. Also das ist ganz konkret Cluster 1, also die Value, also ein blauer Punkt zum Beispiel gehört zum Cluster blau oder ein roter Punkt gehört zum Cluster rot. Das heißt, die nächste Aufgabe von der ganzen Geschichte ist zu scoren oder zu klassifizieren. Ich habe einen einzigen Punkt, zu welchem Cluster gehört er jetzt? Und da sind zwei verschiedene Aufgaben. Und das heißt, wir haben zwei verschiedene Prozessschritte im klassischen Machine Learning. Nämlich der erste Prozessschritt ist, bilde ein Modell oder finde Cluster oder also bilde praktisch ein Programm, das Werte den Clustern zuordnet. Und in der zweiten Schritt dann, hallo, ich habe hier jemanden, wohin gehört der? Zu welchem Cluster oder was sage ich für den vorher oder was tue ich? Das heißt, das ist dieses asymmetrische Teil im Machine Learning. Und das muss man ein bisschen verstehen. Also ich muss erstmal ein Modell trainieren und dann muss ich einzelne Werte scoren. Das zeige ich aber jetzt gleich noch im konkreten Fall, wenn wir jetzt gleich mal ein Experiment bauen. So, was haben wir in Machine Learning? Im Machine Learning gibt es das Machine Learning Studio Experiment. Das heißt, damit kann ich Daten anschauen, ich kann Modelle kreieren und sie evaluieren, um dann ein sehr gutes Modell zu finden. Wenn ich keine Ahnung habe, wie ich das zu machen habe oder wenn ich Vorschläge haben möchte oder wenn ich nicht alles vom Scratch bauen möchte, dann kann ich die Gallery benutzen und das zeige ich dann auch gleich. Da sind einige Experimente schon drin, wie man Modelle baut. Und dann kann ich mir einfach so eins nehmen und sagen, ich adaptiere es, ich nutze es mit etwas anderen Variablen, aber ich weiß zumindest, wie man sowas so ungefähr macht. Als drittes hätte ich einen Webservice. Ein Webservice ist dann, wenn ich mein Modell gebaut habe, dann möchte natürlich nicht jeder da mit Machine Learning Studio weiterarbeiten, sondern ich möchte das ins Web setzen und jeder schickt seine Daten und sagt, das ist Betrug oder das ist kein Betrug für eine Kreditkarte zum Beispiel, für eine Kreditkartentransaktion. Oder der sagt, wenn schicke ich einen Kunden hin, das ist ein Kunde, der aber höchstwahrscheinlich den Betreiber wechseln wird, churnen wird oder das ist ein Kunde, der das nicht tut. Das ist der zweite Teil, das ist der Webservice. Und der dritte Teil ist natürlich, wie kann ich das Ganze operationalisieren, wie kann ich das automatisch machen, wie kann ich automatisches Retraining machen und solche Geschichten. Das werde ich dann auch noch erwähnen. So, kommen wir zum Machine Learning Studio, das Experiment. Das werde ich gleich genau zeigen. Das Machine Learning Studio besteht aus Komponenten, die ich via Drag and Drop auf einem Canvas, auf so einer Leinwand zusammenklicken kann. Da gibt's vorgefertigte Module. Und wenn ich ein Modul nicht finde, das zum Beispiel für irgendeinen komplexen Algorithmus, der noch nicht im Machine Learning da ist, kann ich stattdessen auch ein Modul hineinziehen und sagen, das ist ein Python oder ein R-Skript, also beide Programmiersprachen existieren. Und da kann ich in diesem Modul kann ich dann ein R-Skript ausführen und dort diese Funktionalität selbst bauen, wenn ich möchte. Also das ganze Machine Learning Studio ist hochgradig erweiterbar und ausbaubar, so dass ich also die Möglichkeit habe, durchaus was hinzuzubringen, was im Moment noch nicht existiert. Ja, der beste Weg ist, meines Erachtens, zeige ich es doch einfach mal.
Dann würde ich kurz eine Frage reinstellen wollen. Im Beispiel wird schon davon ausgegangen, dass Daten im XY-Raum vorliegen. Gibt es in Azure Machine Learning auch Möglichkeiten, diese Daten zu bestimmen? Also beispielsweise, wenn man nur Ähnlichkeiten zwischen Punkten gegeben hat.
Ich verstehe die Frage Ähnlichkeit zwischen Punkten. Also fangen wir mal an. Wenn Sie richtig Machine Learning machen, wenn Sie mit einem Kunden zusammensitzen und da also den beraten, dann ist 80% der Arbeit ist, was ist dein Problem? Wie kannst du das formulieren? Was für Daten hast du? Wie lange reichen die zurück? Sind die Daten mit Lücken da? Sind die Daten ohne Lücken da? Sind die vollständig? Wie liegen sie vor? Also zum Beispiel Werkstattberichte, liegen die als Textfiles, als JSON-File vor oder liegen sie als Fotokopien von Zetteln vor? Also wie liegen sie vor? Wie ist die Qualität? Und da dieses ganze Datenbearbeitungsthema ist eins der größten ist anfänglich eines der größten Probleme. Wenn man das erstmal definiert hat und die Daten in irgendeiner Form beim Kunden zur Verfügung stehen, dann haben wir in Azure, und da komme ich mit der Integration dazu, Möglichkeiten, die abzuholen über einen sogenannten Event Hub oder einen IoT Hub, Internet of Things, die dann zu streamen und nur, wenn sie gewisse Schwellen überschreiten, in Azure reinzubringen, über die Data Factory sie zum Beispiel abzuladen in einem SQL Server in Azure und von Azure dann regelmäßig neue Daten zu prozessieren, wenn ich zum Beispiel meine Kunden neu klassifizieren möchte oder so. Diese Daten dann über in BI kreieren. Aber war das jetzt die Frage? Das ist jetzt mein Punkt nochmal dazu. Also das ist, also die Datenvorbereitung, die Datensichtung ist 70-80% des Ganzen.
Das Thema, also wenn die Frage nicht beantwortet ist, dann einfach bitte nochmal nachfragen.
Okay, wenn ich studio.azureml.net gehe, dann lande ich in dem Machine Learning Studio. In dem Machine Learning Studio gibt es Experimente, da gibt es natürlich auch Datasets. Das heißt, ich kann zum Beispiel eigene Daten hochladen, mit denen ich trainiere, mit denen ich arbeite. Ich habe trainierte Modelle und dann natürlich Einstellungen. Beginnen wir einfach mal mit, das mal wirklich vorzuführen. Ich mache jetzt mal ein neues Experiment. Ich lerne jetzt mal was. Dazu mache ich ein neues Experiment. Was ich auch könnte, ich könnte existierende Experimente aus der Galerie hochladen. Das zeige ich Ihnen gleich noch, wie das geht. Aber wir fangen einfach mal mit einem leeren Experiment an. Nur damit Sie das sehen. Das heißt, ich klicke jetzt auf Blank Experiment und nenne das jetzt einmal Februar Webinar. Das heißt, ich gebe diesen Experimenten jetzt einfach erstmal einen Namen. Anfangen tut man immer von Datensätzen. Ich hätte jetzt auch New Datasets drücken können und hätte ein Dataset hochladen können, ein Dataset von einem SQL Server holen können, etc. Ich habe mal Datensätze gemacht. Und was ich jetzt vorführen möchte, ist ein sogenanntes Churn-Experiment. Was ist Churn? Churn ist, wenn der Kunde den Betreiber wechselt, den Hersteller wechselt. Ich kann also die Bank wechseln, ich kann meinen Telco wechseln, ich kann von Vodafone zur Telekom gehen oder umgekehrt. Churn ist etwas, was man natürlich die Provider meistens vermeiden möchten. Sie möchten einfach ihre Kunden behalten. Sie brauchen viele Kunden, um ein gewisses Scale zu bekommen. Ich möchte jetzt mal ein Experiment machen und sagen, ich möchte Churn vorhersagen. Um Churn vorherzusagen, muss ich lernen. Lernen tue ich am besten an Beispielen. Das ist sogenanntes Supervised Learning. Jetzt habe ich hier einen Datensatz, den habe ich vorher mal hochgeladen. Und wenn ich da jetzt mit dem Rechtsklick unten drauf gehe, dann kann ich sagen Visualize. Das heißt, ich setze mich jetzt hin, klicke da drauf und schaue erstmal, was sind das für Daten. Jetzt haben wir hier ein gewisses Delay. Das heißt, ich weiß nicht ganz genau, wann dieses Bild auftaucht. Was wir hier sehen ist, ich habe 5000 Zeilen mit 23 Spalten. Und das sind Kunden aus den USA. Diese Kunden aus den USA gehören zu einem Staat, die sind zu einer gewissen Zeit in dem Account, sie haben eine Telefonnummer, sie haben einen International Plan, sie haben einen Voicemail Plan, das wird bald hier auftauchen. Die haben sie zum Beispiel doppelt, das ist doppelt gemoppelt. Das heißt, haben sie einmal kodiert als 0 und 1 und einmal als No und Yes. Brauche ich nicht alles, da kommen wir gleich im nächsten Schritt drauf zu. Und wenn wir dann ganz weiter nach rechts gehen, dann bekommen wir aus der Vergangenheit heraus, hat er den Betreiber gewechselt oder nicht. Das ist die Spalte Churned. Churned, das ist eben falsch oder true. Meisten wechseln nicht, einige wechseln. Das sind übrigens reale Daten, die zur Verfügung gestellt wurden auf dem sogenannten UCI-Repository. Und da kann man eben sehen, von den 5000 haben irgendwie 700 gewechselt Und 4.300 demzufolge wohl, wenn mein Kopfrechnen stimmt, haben nicht gewechselt. So, das heißt, ich habe jetzt einen Datensatz als Tabelle. Jeder einzelne Teilnehmer ist eine Zeile. Und ich habe einen Zielwert, der ist churned. Und ich möchte vorhersagen, wer churnt und wer nicht. Das heißt, jemand an, ich möchte jetzt ein Modell bauen. So, dann gehen wir mal weiter. Um dieses Modell zu bauen, habe ich eben schon mal gesagt, brauchen wir nicht alle Spalten. Das heißt, in Microsoft Project Columns. Das heißt, was tue ich dann? Ich ziehe eine weitere Komponente darunter. Ich werde dann hinterher nochmal über die ganzen Komponenten drüber gehen. Ich möchte jetzt einfach mal so ein Experiment durchgehen, damit Sie einmal sehen, was da passiert. Ich verbinde das, das ist hier relativ einfach und muss Ihnen natürlich jetzt auch sagen, welche Columns möchte ich eigentlich behalten. So, was mache ich? Ich gehe einfach mal hin und sage ihm, behalte alle und werfe ein paar raus. Was werfe ich raus? Date, Area Code, Telefonnummer dürfte wenig sagen. Dann hatte ich bereits vorher gesagt, dieser International Plan und Voicemail Plan, den gibt es zweimal. So, das waren die Sachen, ich kenne jetzt den Datensatz. Also die fünf brauche ich eigentlich nicht für eine Vorhersage. Das heißt, ich sage, ich behalte alle Columns bis auf fünf, von denen ich sage, die haben keinen großen Wert. Klicke das an und lasse das ganze Thema laufen. So, jetzt wird dieser Bereich jetzt erstmal gequeued. Ich weiß nicht, was Sie jetzt konkret aufgrund der Verzögerung sehen. Es wird jetzt gequeued. Und dann irgendwann ist es gelaufen. Wenn das durchgelaufen ist, dann kann ich mich wieder hinsetzen und sage, projiziere die Columns. Und jetzt sehe ich, dass ich nur noch 18 Columns übrig habe. Und auf der rechten Seite sind meine 5000 churned ja oder nein. Das heißt, das ist jetzt so durchgelaufen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist folgendes, und dazu muss ich etwas sagen. Wenn Sie ein Modell trainieren mit all Ihren Datenpunkten und hinterher dieses Modell auf die eigenen Datenpunkten anwenden, dann kann es Ihnen passieren, dass das Modell genau für diese Datenpunkte sehr gut ist, aber nicht für andere. Das heißt, was man gewöhnlich tut, ist, man splittet seinen Datensatz zufällig oder zufällig oder randomized oder stratified, aber das möchte ich jetzt nicht erwähnen, nicht zu stark drauf eingehen. Man splittet diesen Datensatz und sagt, ich trainiere mit einem gewissen Prozentsatz, sagen wir mit 60, 70, 80%, und ich teste dann, wie gut das für Werte vorhersagt, die das Ding noch nicht kennt. Damit kann ich eigentlich sagen, okay, hiermit habe ich einen ganz guten Überblick über die Vorhersagequalität. Gut, wir sind im englischen Bereich. Split Data. Das ziehe ich dann darunter und sage ihm 70% links, 30% rechts. Wenn ich das jetzt laufen lassen würde, würde hier unten an dem Results Dataset 1 auf der linken bei der 1 würden dann also 70% von 5000, also 3500 rauskommen und auf der rechten Seite 30% von 5000, 1500. Ich glaube, ich brauche es jetzt nicht zu visualisieren, das glauben Sie mir vielleicht mal. Dann gehe ich weiter und trainiere jetzt ein Modell. Gut. Train Model. Das ziehe ich darunter und ich trainiere es mit diesen Daten. Und jetzt habe ich natürlich ein Problem, mehrere Probleme. Das erste ist, welche Spalte möchte ich denn eigentlich vorhersagen? Dazu muss ich das mal angucken. Und ich möchte natürlich Churn vorhersagen. Es ist klar, was ich eben vorher gesagt habe. Wir könnten, weil das weiß ja dieses trainierte Modell nicht. Was möchte ich eigentlich vorhersagen? Möchte ich die Voicemail vorhersagen, dass er einen Voicemail-Plan hat, oder möchte ich vorhersagen, dass er churned hat aus dem Rest der Daten? Das heißt, das muss ich ihm sagen. Was ist die Zielspalte? Damit er etwas vorhersagen kann. Und jetzt gibt es natürlich noch eine Frage. Was für ein Modell mache ich jetzt eigentlich? Ich möchte I klassifizieren, churned oder not churned. Das ist eine True-False oder eine 0-1-Entscheidung. Das heißt, ich muss mir irgendein Modell suchen im Machine Learning-Bereich, das klassifiziert. Und da gehe ich jetzt mal hin und klicke mich ein bisschen durch, dass Sie auch schon mal am ersten Anfang sehen, was wir damit haben. Ich möchte Machine Learning machen. Ich möchte ein Modell initialisieren und ich möchte klassifizieren. Ich möchte nicht clustern. Und bei der Klassifizierung nehme ich jetzt mal einen Two-Class Boosted Decision Tree. Das heißt, ich sage dem Modell jetzt, du nimmst einen Two-Class Boosted Decision Tree. Ich könnte auch was völlig anderes nehmen. Das machen wir danach auch noch kurz. Ich will es nur mal zeigen. Ich habe also jetzt meinen Two-Class Boosted Decision Tree, den ich trainiere. So. Ups. Dann gehen wir mal hier etwas auf die, dass Sie es weitersehen. Jetzt habe ich etwas trainiert. Habe ich ein trainiertes Modell, das ist ein Programm. Und ich werde das hinterher mal laufen lassen und dann genau zeigen, was aus den einzelnen Schritten rauskommt. Was ich jetzt möchte, ist, ich möchte dieses Modell anwenden auf mein Testset. Das nennt sich wiederum, ich mache es mal einfach, Score Model. Und wenn ich das anwende, möchte ich es auch evaluieren. Das heißt bei uns Evaluate Model und das ziehe ich da drunter. Und zeige Ihnen das Ganze. So. Das trainierte Modell muss ich jetzt mit den Testdaten scoren. Das heißt, ich muss auf die Testdaten was vorhersagen. Und dann muss ich mir noch angucken, wie gut lief diese Vorhersage. Das heißt, ich habe jetzt die gesamten Schritte. Die kann ich jetzt mal hier, ich versuche ein bisschen größer, da sieht man gar nichts mehr. So, ich habe die Daten. Ich projiziere die Spalten. Ich schmeiße einige Spalten weg. Ich splitte das Datensatz, trainiere ein Modell, baue ein sogenanntes Trained Model. Das ist ein Programm, das ist ein Interface. Eine Implementierung eines Interfaces. Score das. Sage dem also mit den Testdaten, mit den anderen 3500, sage was voraus und evaluiere das. Und das kann ich jetzt laufen lassen. Wenn ich das laufen lasse, dann ist das erstmal in Draft und wird dann queued und irgendwann taucht dann da oben Running auf und dann sehen Sie so kleine grüne Häkchen, welche Modelle der jetzt durchgeht. Und dann, wenn der durch ist, zeige ich Ihnen nochmal, was da eigentlich rauskam anhand der ganzen Output mit diesem Visualize. Das heißt, also auf meinem Bildschirm fängt er jetzt gerade an zu trainieren. Der hat die Datensätze schon gesplittet. Damit ist er bei mir jetzt schon fertig. Jetzt kommt als nächstes das Scoring. Das heißt, er wird jetzt das nächste Modell anwenden. Und dann kommt es auf die Evaluierung. Wenn er fertig ist, gehe ich kurz drauf und werde dort diese Sachen visualisieren. Das geschieht immer unten durch Rechtsklick auf den Output-Port. So, da ist er jetzt fertig. So, ich gehe jetzt mal auf das Train-Model, mache einen Rechtsklick und mache Visualize. Dann sehen Sie, ein trainiertes Modell, das ist ein Two-Class Boosted Decision Trees mit dem Parameter 100 Trees. Da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil ich einfach die Default-Parameter genommen habe. Und da sehen Sie, das sind einfach 100 Decision Trees, die irgendwie miteinander arbeiten. Das ist einfach das Machine Learning Modell. Damit kann man nicht viel anfangen. Das ist einfach ein Programm. Und dieses fertige Programm wende ich bei Score Model jetzt auf die 1500 anderen Daten, die aus dem Testset rauskennt, an. Das heißt, ihr wendet die auf Daten an, die ihr noch nicht gesehen habt bei Trainieren. Und wenn man hier oben sieht, habe ich jetzt 1500 Rows. Vorher waren es 18 Spalten, jetzt sind es 20 Spalten. Da kann ich dann rechts rüber gehen und dann sieht man diese zwei zusätzlichen Spalten. Die zusätzlichen Spalten sind Scored Labels, das heißt, der sagt dem, hat der gechurnt oder nicht. Das ist seine Vorhersage. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr, nämlich Wahrscheinlichkeiten. Also wenn die Wahrscheinlichkeit unter 50% ist, dann ist das, da sagt er falsch. Und wenn sie über 50% sind, sagt er wahr. Aber das kann man auch noch einstellen. So, jetzt gehe ich auf die Evaluierung. Gehe rechts unten mit dem Rechtsklick auf das Evaluierung, mache Visualisierung und dann sehen wir etwas. Ich gehe erstmal nach unten und da haben wir eine sogenannte Confusion Matrix. In dieser Confusion Matrix, da gibt es True Positives und True Negatives. Das heißt, da hat er richtig vorhergesagt bei den 1500, also 155 hat er die gechurnt haben, denen hat er vorhergesagt, die sollten churnen. Er hat auch False Negatives, das heißt, er hat gesagt, der churnt nicht, aber in Wirklichkeit ist er gechurnt. Und er hat False Positives, da sagt er voraus, er churnt, aber in Wirklichkeit ist er nicht gechurnt. Das heißt, ich habe irgendwas wie 33 und 20, also 53 Fehler auf 1500. Das ist ungefähr ein Drittel, ne? Nee, 30stel. Uff. Also ungefähr 3%. Das heißt, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 96%, dass es alles richtig ist. Dann gibt es noch zwei verschiedene Precision und Recall. Das geht eben auf die Frage, wie viel Positive sind richtig oder okay, also das möchte ich jetzt hier im Einzelheiten nicht sagen, weil das Data Science kennen das, Leute, die nicht Data Science machen, das macht keinen großen Sinn, das zu erzählen. Und hier gibt es noch sozusagen eine Area under the curve. Eine Area under the curve ist eigentlich hier, habe ich nach oben abgetragen, die True Positive Rate. Und dann ist die Frage, wann kommen die ersten False Positives bei so und so viel Prozent der True Positives. Und wenn ich mir das anschaue, dann ist diese Area, je höher die ist, desto besser ist es. Je mehr wenn ich eine True Positive Rate von 90% haben will, dann habe ich ungefähr 28% False Positives. Das heißt, ich möchte möglichst weit nach oben und links bleiben. Je weiter oben und links, desto besser. So, da habe ich ein Modell gebaut. Jetzt könnte ich mir vorstellen, gibt es eine Frage?
Ja, weil du gerade sagst, du hast ein Modell gebaut. Wir haben eine Frage zum Modell. Warum muss von Split Data kein Pfeil auf Evaluate Model gezogen werden?
Wenn ich Split Data habe, dann habe ich mehr, ich evaluiere, das Evaluate Model wertet aus, wie viele habe ich richtig und wie viele habe ich falsch vorhergesagt. Und das passiert im Scorer. Der Scorer, der hat ja zwei Spalten. Churned und predicted churn. Und zwar auf mir unbekannten Daten. Und die Evaluate Model benutzt in diesem Fall nur den Scorer. Die Frage, die eventuell von einem Data Scientist kommt, bezieht sich darauf, wenn ich sehr viele verschiedene Modelle habe mit verschiedenen Parametern, dann brauche ich eventuell einen Dreifach-Split. Da müsste ich noch einen zweiten Split-Data drunter hängen und würde dann den ersten Dataset benutzen, um zum Beispiel verschiedene Parameter dieses Trainingsmodells zu benutzen und den letzten Teil des gesplittetes Data würde ich benutzen, um dann die Modelle dann wiederum, die dann mit den besten Parametern gegeneinander wieder zu vergleichen.
Okay, danke.
Ja. Jetzt mache ich mal was und das mache ich jetzt relativ schnell, damit Sie es einfach mal sehen. Jetzt könnte ich mich hinsetzen und sagen, ja, vielleicht war der Two-Class Boosted Decision Tree gar nicht der richtige. Das heißt, was ich jetzt tue, ist, ich mache ein anderes. Ich trainiere jetzt was anderes. Ich versuche nochmal Train Model. Ich ziehe da noch, das mache ich jetzt mal etwas schneller. Ich ziehe ein Train Model darunter. Ich ziehe ein Score Model darunter. Und nehme jetzt einfach mal eine Support-Vektor-Maschine und gucke, vielleicht ist die ja besser. So, das werfe ich jetzt alles wieder weg. Ziehe das hier hoch, mache das auch gleich größer, so dass Sie es dann auch sehen können. Das heißt, ich trainiere eine Two-Class Support-Vektor-Maschinen mit meinem Training-Datensätze, score das Ganze mit meinem Split-Datensatz und evaluiere das andere und sage, ich möchte den Churn darüber setzen. Okay, so. Jetzt habe ich das schon mal gebaut und lasse es schon mal laufen, das erzähle ich noch mal kurz. Ich mache jetzt genau das gleiche wie vorher. Ich habe einen Datensatz und trainiere jetzt ein ganz anderes Modell, macht genau das gleiche, weil ich weiß ja als Data Scientist, ich bin vielleicht mit einem anderen Modell besser dran. Das heißt, ich lasse die beiden jetzt mal laufen. Und ich meine, ich weiß, ich habe eben ein anderes Modell. Und das wird jetzt trainiert und gescored und evaluiert. Und dann schaue ich mir mal an, welches besser ist. Für diejenigen, die Data Scientist ist, bei Train Model habe ich verschiedene Parameter. Ich kann eben sagen, ich möchte 100 Decision Trees machen, ich möchte 50 machen, ich möchte 2000 machen. Stattdessen kann ich statt Train Model kann ich sogenanntes Sweep Parameter Modul darunter setzen. Und dieses Sweep Parameter Modul hat die Eigenschaft, dem kann ich sagen, geh durch den Parameterraum, durch die gesamte Matrix oder zufällig und such dir das Beste raus. Das dauert natürlich Zeit. Wenn ich also, was weiß ich, drei verschiedene Anzahl von Decision Tree, drei verschiedene Variablen vom Pruning oder sowas nehme, dann muss ich das 9-mal machen. Und dann kann man schnell in recht langwierige Prozeduren reinkommen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Der ist durchgelaufen. Ich werde jetzt, der linke ist blau. Da hatten wir irgendwas, hatten wir ja schon vorher gesagt. Da hatten wir irgendwas von einer Accuracy von ungefähr 96,5%. Der rechte ist der braune. Das ist der die Support-Vector-Maschine, sieht man schon sofort unter der Area und under the Curve, die ist nicht so gut. Die hat auch eine Wahrscheinlichkeit von 88%. Wenn man genau sieht, weiß also, dass wir noch relativ viele True-Positives sehen. Man sieht auch, der sagt zu relativ wenigen, dass sie wirklich positiv sind. Das heißt, ich kann mich jetzt hier hinsetzen und Modelle gegeneinander vergleichen, werf dann das Schlechtere weg, nehme dann wieder ein anderes und so weiter, nehme immer ein besseres, ändere vielleicht mal die Parameter und auf die Weise kann ich mich zu dem besten Modell hochhangeln. So, jetzt möchte ich eigentlich noch mal ganz kurz hier noch darüber gehen, was steht eigentlich zur Verfügung. Es gibt die Saved Datasets, meine, oder Samples. Es gibt meine trainierten Modelle. Wir können Daten transformieren. Das brauche ich. Wenn ich Daten transformiere, muss ich die Transformation mir speichern, weil wenn jemand später über einen, zum Beispiel ich setze alle auf den Mittelwert, dann muss ich wissen, was habe ich da gemacht, auf welchen Mittelwert, wenn nicht eine neue Transformation kommt von außen. Also wenn ein neues Datensatz kommt, der muss natürlich genauso transformiert werden wie vorher. Datenformat. Data Input und Output. Daten, Transform, Machine Learning, Anomalie Detection, Clustering, Regression. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Recommendation Engine. Wir können über Images können wir bearbeiten. Wir haben relativ viele. Wir können, was ich vorher gesagt habe, wir können Python, wir können R einbauen. Wir haben Text-Analysis-Funktionalitäten, also klassischerweise sowas nennt Entity Recognition, Feature Hashing. Okay, das heißt, wir haben hier eine ganze Menge verschiedene Alternativen. Was wir auch haben, ist die Gallery. Wenn ich also nicht weiß, wie mache ich irgendwas? Ich möchte zum Beispiel Predictive Maintenance machen. Dann kann ich hier suchen und finde hier einige möglichen Sachen. Oder ich möchte Text, Text-Analysis haben. Und wenn ich jetzt Text-Classification mache, dann kann ich das zu meiner Collection machen oder ich kann es in meine eigene Studio importieren und dann adaptieren. Okay, ich glaube, das war eine recht lange Tour über das Studio. Ich werde dieses Mal stoppen und jetzt muss ich meinen Webbrowser wieder finden.
Und dann würde ich den Wechsel auch gleich noch für eine Frage nutzen wollen.
Ja.
Gibt es Beschreibungen von den Patterns wie Two-Class Boosted Decision und wo kann man die finden?
In dem Machine Learning Studio habe ich immer bei diesen einzelnen Modulen, nochmal kurz sharen. Da möchte ich nochmal zu dem Studio zurück. Habe ich zu diesen einzelnen Modulen, kann ich da reinklicken und dann habe ich hier meinen Help-File und kann in diesem Help-File habe in diesem Help-File bei Train Model More Help. So, jetzt weiß ich nicht, wann das bei Ihnen aufgrund der Verzögerung auftaucht. Jetzt drücke ich auf More Help. Und wenn ich auf dieses More Help drücke, dann komme ich automatisch. das ist natürlich genau das Falsche. Ich wollte ja den Two-Class Boosted Decision Tree klicken. Da kann ich in diesem More Help komme ich dann also auf eine Seite, die mir genau erzählt, wie es geht, was die Parameter sind, die Optionen, etc. Also da ist dann jeweils die Erklärung, was es ist. Und es gibt eine Seite, da wird dann auch drauf verlinkt, wo mir gesagt wird, wann ich welche Modelle verwenden soll. Denn das macht ja durchaus Sinn, es hängt davon ab, wie groß ist das Datensatz, will ich schnell trainieren, will ich langsam trainieren, will ich da in einem Durchgang durch oder nicht. So, jetzt stoppe ich mal wieder hier, jetzt muss ich kurz wieder auf meinen. Gehen wir mal weiter in der Präsentation. Das habe ich eben gezeigt. Wir haben auch die Gallery. Da kann man sich eben die Sachen importieren und adaptieren. Aus Zeitgründen möchte ich Ihnen jetzt schnell diese Web-Services zeigen. Was ist das Problem eines Web-Services? Jetzt habe ich was gelernt. Jetzt habe ich ein Modell. Dieses Modell ist mein Two-Class Boosted Decision Tree. Das habe ich jetzt trainiert. Das möchte ich jetzt anwenden. Irgendein Telco soll die Möglichkeit haben, eben mit in einer Zeile die dahin zu senden und sagen, wird der churnen oder nicht? Was ist deine Vorhersage? Und dazu werde ich einen Webservice, kann man einen Webservice in die in das in Azure erzeugen. Und das ist ein API, gegenüber ich das senden kann. Das gibt es für Single Query und Batch. Das läuft über JSON mit Example Code und Client Application und Excel Integration. Das werde ich jetzt auch schnell zeigen. Dazu gehe ich wieder vor. Gehe jetzt wieder zu meinem Experiment und sage jetzt, dass wir eben hatten. Ups, gehe ich mal dahin. Und sage Ihnen Deploy Web Service. Das gibt als Predictive Web Service und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, ein Retraining für das Experiment zu machen, wenn man vielleicht in einem Jahr ein neues Modell bauen möchte. Ich bringe jetzt mal den Training Web Service und ich dachte mir natürlich, welches Listen? Die Two-Class Support Vector Machine oder das Train Model? Und dann gehe ich das hier, klicke ich drauf und setze es jetzt. Und jetzt erzeugt er ein sogenanntes Predictive Experiment. Das ist animiert. So, jetzt ist es sehr klein. Jetzt kann man es kaum noch erkennen. Was ich hier habe, ist de facto ein Webservice Input. Und der geht dann auf Project Columns und dann scoret der das mit eben meinem trainierten Modell und gibt einen Output. Das muss ich einmal laufen lassen, weil es sein könnte, dass da jemand sagt, okay, dass zwischen einer das umhängt. Ich habe hier übrigens was unterlassen. Ich würde zum Beispiel normalerweise die Telefonnummer behalten da drin und die nur aus dem Modell ausschließen, damit hinterher, wenn jemand einen Webservice schickt, die Telefonnummer da bleibt, damit er weiß, nach wem habe ich ihn nur eigentlich gefragt. So, jetzt mache ich die Deploy Web Service. So, das heißt, ich habe jetzt einen Web Service. Dieser Web Service hat einen API Key. Nicht jeder soll diesen Webservice ansprechen können, ne? Nur der den darf. Das habe ich jetzt, ein Request, Response oder Batch. Also entweder schicke ich eine Zeile hin oder ich schicke mehrere hin. Die Request, Response API hat eine URL. Das Ding gibt's jetzt. Das könnten Sie mit dem API-Key, die ich jetzt habe, von jetzt an ansprechen. Also das existiert jetzt schon in Azure. Mit dieser URL können Sie jetzt genau diese Sachen machen. Dann gibt es dort eine Sample Request in JSON, eine Sample Response in JSON. Die ganzen Parameter werden beschrieben. Und ich habe Sample Code. Diese Sample Code, den gibt es in C#, den gibt es in Python, den gibt es in R. Den können Sie praktisch einbauen direkt in Ihre Client-Applikation. Das heißt, das Ding ist fertig. Sie können jetzt rein theoretisch dagegen programmieren. Sie können, und jetzt gehe ich nochmal nach oben. Ich hoffe, der kommt durch. Sie können hier... Ich weiß nicht, wie lange das Scrollen jetzt bei Ihnen dauert auf dem Bildschirm. Sie können hier jetzt de facto auch den Web-App-Template für den solchen Dienst geben. Der baut Ihnen eine ganz simple Applikation mit einer ganz simplen Maske, wo Sie das einfügen können. Okay, und Sie können rein theoretisch, und das kommt jetzt aus Zeitgründen, möchte ich da nicht mehr drauf eingehen, hier können Sie das Ding sogar in Excel aufmachen und da können Sie jetzt eine Zeile eingeben und kriegen dann eine Vorhersage. Das mache ich jetzt nicht, weil aus einem ganz einfachen Grund, weil wir sonst überziehen. So. Gehen wir weiter. Was wir zusätzlich noch haben in Cortana, sind APIs für etwas komplexere Tätigkeiten, zum Beispiel Sprechererkennung, Face Recognition etc. Jemand, der also einen Webservice aufbaut und jetzt sagt, ich habe hier einen Text, Face Recognition, und möchte jetzt dort zum Beispiel irgendeine Applikation bauen, die mir Bilder erkennt oder Gesichter erkennt, dann kann ich dieses API einbeziehen. Die sind auch in der Cortana-Galerie, auch dort zu finden. Sie können damit auch eine Sprechererkennung machen, Sie können damit auch Speech-to-Text machen. Das heißt, es gibt dort verschiedene APIs, die dort publiziert sind. Oder andersrum, wenn Sie Softwareentwickler sind und sagen, ich bin extrem gut im Nachverfolgen von Videos oder so, von Personen in Videos, dann können Sie dort eine API publizieren. Oder Sie sagen, ich habe eine gute Textklassifizierungs-API für Kiswahili, dann können Sie das dort publizieren, mal ganz konkret, das ist also ein Marktplatz. Gehen wir weiter durch. Ich möchte den letzten Punkt noch kommen, nämlich die Machine Learning Studio Integration. Bisher habe ich gesagt, da haben wir einen Webservice. So, wie geht das? Der erste Schritt für einen Webservice ist, ich muss mal so ein API erzeugen, wie ich das gerade eben gemacht habe. Das geschieht dadurch, dass ich etwas trainiere, dass ich ein Experiment mache und dass ich dann eine Web-API erzeuge. Als nächstes kann ich mir das Ganze für Batch-Scoring und Klassifizierung, könnte ich das mit der Azure Data Factory integrieren. In der Azure Data Factory, das können Sie aufsetzen und dann können Sie sagen, jede Stunde möchte ich die in diesem Fall stehen, klassifizieren. Und das schicke ich an das Web API. Oder Sie können es mit Azure Stream Analytics machen. Da kommt also jetzt zum Beispiel ein Request nach dem anderen, zum Beispiel für Kreditkarten. Und das schicken Sie dann, wenn das gewisse, an das API und gucken, ob das ein Fraud ist oder nicht. Geht also für Stream Analytics. In Stream Analytics würden Sie zum Beispiel eine ganz einfache Sache machen. Sie würden zum Beispiel an Twitter, würden Sie sagen, ich möchte ein Sentiment vorhersagen, das ist hier in Gelb. Das ist in SQL müssen Sie das Sentiment von Tweet als User-Defined Function definieren und schicken das dann an den Webservice. Das heißt, Sie können in Ihren Workflows Ihre trainierten Modelle auf Datensätze anwenden, die irgendwo über den Event-Hub reinkommen, die irgendwo auf dem SQL-Server liegen, jede Stunde abgeholt werden, die irgendwo in einem File liegen, die Twitter-Tweets, die auf einem Blog liegen, in Azure, in dem Data Lake. Das heißt, Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das zu integrieren. Okay, wir haben jetzt die Zeit ungefähr, wir haben es also in einigermaßen in der Zeit. Ich möchte gerne auf die Fragen nochmal eingehen wollen.
Genau, eine kurze Frage haben wir. Wird denn beim Webservice der Decision Tree oder SVM verwendet?
Der hat jetzt den Decision Tree links verwendet. Der hat mir gesagt, als ich gesagt habe, jetzt mach das Predictive Experiment, da kam irgendwo so ein Pop-up hoch, der gesagt hat, bitte klick auf Train Module, welches von den beiden ihr trainieren sollt. Und dann habe ich auf den linken geklickt und damit hat er das rechte rausgeschmissen. Das heißt, den Decision Tree habe ich deswegen, also den Boosted Decision Tree habe ich deswegen verwendet, weil er besser war. Das hatten wir ja in Evaluate Model gesehen. Die blaue Kurve war höher als die braune. Und als ich dann Create Predictive Experiment machte, da ist hochgeploppt, welches Modell wollen Sie verwenden? Bitte klicken Sie drauf. Das habe ich getan und dann habe ich es nochmal deployed und hat er den linken genommen.
Nee, das war es aktuell mit den Fragen. Wir haben noch eine speziellere Frage, aber die werden wir dann im Nachgang beantworten, weil ich glaube, das wird dann zu kompliziert, jetzt in diesem Format wirklich rauszufinden, was genau die Frage ist. Insofern erstmal vielen Dank, Stefan, für die Ausführungen heute. Ich muss gestehen, ich bin kein Data Scientist. Für mich war das zum Teil schon schwierig nachzuvollziehen, aber ich glaube, so ein paar Fragen waren dabei von Teilnehmern, die sich, glaube ich, etwas intensiver als ich mit solchen Modellen beschäftigen. Ja, extrem, extrem spannend. Wenn noch Fragen sind, können wir gerne noch die jetzt dem Stefan live stellen. Ansonsten bleibt darauf hinzuweisen, wir haben rechts unten noch ein paar Schaltflächen, können Sie sich zu unserer Mittelstandskonferenz anmelden und auch auf den Webinarkatalog haben wir da verlinkt, da können Sie noch mal gucken, auch durch die Aufzeichnungen durchgehen von Webinaren, die wir bisher gemacht haben. Ansonsten, wenn ich das Webinar dann gleich schließe, kommt ein kurzer Survey in Ihrem Browserfenster. Da gibt es noch ein paar Fragen, wo Sie uns ein kurzes Feedback geben können zu diesem Webinar heute. Und dann, wenn keine weiteren Fragen sind, dann ja, bedanke ich mich nochmal bei Stefan für den Vortrag und bei Ihnen fürs Teilnehmen heute. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.
Ja, danke sehr von meiner Seite auch und auf Wiederhören.